Das ist «Weinfach», der Podcast von Mövenpick Wein mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
Ja, heute prickelt es bei uns so richtig, es liegt auf der Hand. Es geht um Schaumwein in wirklich allen verschiedenen Variationen. Schön passend eben zu diesen heissen Sommertemperaturen. Bei uns ist der Victor Gordes, Regionalleiter Privatkundengeschäft Zentralschweiz Mittelland. Willkommen, Victor.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön, dass du den Weg auf dich genommen hast, Mittelland. Eben, das war ein weiter Weg da bis auf Zürich. Sag nur schnell, Regionalleiter Privatkundengeschäft. Ganz kurz, wie muss man sich das vorstellen?
Ich betreue eine Region von aktuell 8 Geschäften und die werden intensiv von mir gepflegt, sodass wir den besten Service an den Kunden bringen können.
Gut, und der beste Service und der beste Wein, den wollen wir natürlich jetzt überbringen, da bei Weinfach. Gaston, salut.
Bonjour.
Eben, Schaumwein, was ist dein Liebling?
Ja, eben, rhetorische Frage, gell?
Ja.
Nein, das ist, glaube ich, schon Champagner.
Schon.
Ja.
Würdest du dich mit nichts anderem anfreunden?
Ich weiß es nicht, das werde ich heute Abend herausfinden.
Wir sind gespannt.
Ja, mal schauen.
Es wird einige Entdeckungen geben. Gaston, okay, freu dich bitte drauf.
Okay. Tue ich.
Victor, bei dir keine rhetorische Frage, aber bist du auch beim Champagner?
Ja, sehr Frankreich verbunden und das ist schon...
Dir langweilig.
Tut mir leid. Jetzt wird es eng für dich heute.
Aber es wird auch noch was Modernes geben heute Abend und ich denke, es gibt noch einige Überraschungen.
Okay, also genau. Ich bescheide, ich habe gerne Prosecco, jawohl. Aber ich lasse mich auch gerne von etwas anderem überzeugen heute Abend. Victor, wir fangen jetzt ganz weit hinten an. Es gibt nämlich wirklich eine wunderschöne Geschichte, wie eben Schaumwein überhaupt entstanden ist.
Genau, angeblich der Dom Pérignon, dieser Mönch, der durch Zufall den Champagner entdeckt hatte. Und es ist eigentlich... Ja, man überliefert eine recht lustige Geschichte, zielt auf die Gärung des Weines ab. Und zwar ist im wahrscheinlich September, Oktober es sehr kalt gewesen in diesen tiefen Kellern. Und die Hefen, die für die Gärung verantwortlich sind, sind eingeschlafen. Und der Dom Pérignon dachte, die Gärung sei beendet, er hat seinen Wein endlich fertig. Hat diesen abgefüllt in Flaschen und als im nächsten Frühling die Temperaturen wieder angestiegen sind, sind auf einmal die Hefen wieder erwacht. Und sie haben den Zucker weiter vergoren. Und somit ist eben Kohlensäure entstanden und eben der Schaumwein. Mhm. Wobei ich davon ausgehe, dass im ersten Jahr, beim ersten Versuch, alle Flaschen im Keller explodiert sind. Das war bestimmt ein ziemlich großes Freudenfest.
Aber es gibt ja dann noch so einen schönen Satz, oder irgendwie, genau. Komm schnell, ich trinke Sterne.
Genau, weil sowas vorher noch keiner gesehen hat. Dass auf einmal der Wein schaumt und sprudelt und einen anspringt. Ja, das hat man vorher noch nicht gesehen. Und er hat es dann angeblich perfektioniert und so ist heute der Champagner zu uns gekommen.
Es ist ja gar nicht so einfach, es gibt so viele verschiedene Begriffe. Eben, wir haben den Prosecco, wir haben Cava, wir haben Champagner, es gibt Cremos, es gibt Franciacorta. Fangen wir mal an beim Prosecco. Ja. Was genau ist ein Prosecco?
Es gibt, um das vorweg zu sagen, alle haben eines gleich. Und zwar, es ist immer eine zweite Gärung, die den Wein veredeln soll. Und das hat ein Prosecco, ein Franciacorta, ein Champagner, haben das alle gleich. Was aber die Besonderheit ist, ist immer die Region. Wo kommen sie her? Das ist Prosecco, Italien, in Venetien. Und das Ganze ist geschützt durch die Herkunftsbezeichnung. Und ich sage, bevor wir jetzt noch tiefer hineingehen, nehmen wir doch mal einen Schluck von dem Prosecco. Dann ist das auch viel verständlicher.
Hervorragende Idee.
Darfst du dir mal schnell vorstellen, was wir dann für Prosecco haben?
Also,
ist ja nicht Prosecco, Prosecco.
Das ist richtig.
Ist noch verschieden.
Also hier der heißt ganz klar der Goldkuss Baccio d'Oro. Ich hoffe, ihr werdet angenehm geküsst gleich. Wir sind in Venetien.
Versprechen.
Baccio d'Oro. Ach, schön.
Wir sind, wie gesagt, in Venetien. Und die Rebsorte ist Clara. Aber gleich komme ich noch zur Stilistik. So ein Thema miteinander.
Also, aber nochmal ganz schnell, bevor wir jetzt einen Schluck nehmen. Prosecco ist immer von dort. Also, wenn ich Prosecco trinke, dann ist es einfach von dort.
Prosecco ist ein geschützter Name. Prosecco, so heißt dieses Produkt. Und es darf nur aus dieser Region kommen, nur dort angebaut werden, sonst nirgendwo.
Gut. Sind wir gespannt.
Santé.
Anstoßen, gell?
Ja, ja. Ja, nicht vergessen.
Santé, Gaston.
Tut man eigentlich auch schmücken, oder nicht?
Immer. Schon. Also die Degustation ist die gleiche. Auge, Nase, Gaumen, Abgang. Das wird sogar noch wichtig heute Abend. Mhm. Wenn wir die anderen miteinander vergleichen, wird das Schmecken noch wichtiger sein.
Schön kühl. Mhm. Ganz mild, fein.
Und schön fruchtig.
Ja, sehr fruchtig, ja. Mhm. Stimmt.
Auch finde ich eine sehr angenehme Säure. Ist eigentlich der ideale Einstieg. Mhm. Es sind, ich sag mal, Prosecco meistens recht unkomplizierte Schaumweine. Nicht zu trocken, die meisten. Eher auf der fruchtigen Seite. Das soll wirklich ein angenehmer Einstieg in einen schönen Abend werden. Mhm. Die Säure soll eher appetitanregend sein und auf einen schönen gemeinsamen Abend einstimmen. Und da komme ich jetzt zu Prosecco. Auch wenn er oft, ich sag mal, vom Marketing her
eher ein bisschen für Frauen ist,
ja, genau.
Hast du wollen sagen.
Richtig.
Ja. Bestätigen Sie ja unsere Runde.
Wenn ich sage mehrheitsfähig, meine ich das nicht abschätzig, aber es ist einfach ein sicherer Wert. Wenn man Gäste hat und man weiß nicht, sind das jetzt Profis oder eher Einsteiger und man will auf Nummer sicher gehen, ist Prosecco keine schlechte Wahl. Man kennt den Namen, es ist bekannt und allgemein ein sicherer Wert. Das muss man ganz klar sagen. Großer Unterschied einfach, und da kommen wir später noch drauf, ist die Fruchtigkeit. Prosecco lebt von der Frucht, ist ein idealer Gaumenschmeichler als Einstieg.
Ist mega fruchtig. Was schmeckst du da raus, du jetzt als Profi? Was hättest du da drin? Ananas, Banane, Kiwi?
Ja, und ich bin sogar bei Pfirsich. Es hat sogar so schöne, weiche, orangene Noten. Also wirklich ein Goldkuss, ne? Muss man ganz klar sagen. Weich, leichte Cremigkeit. Sehr fein.
Du sagst jetzt als Einstieg, den wirst du jetzt nicht zu einem Essen servieren.
Vorweg. Also ich sag mal, nach einem stressigen Arbeitstag. Man kommt nach Hause.
Also immer.
Also wie gesagt, beim Mövenpick haben wir genügend im Lager. Man kann gerne vorbeikommen. Nein, also ich sag mal, man macht sich vielleicht mit der Frau oder mit dem Partner auf der Terrasse einen unkomplizierten Apero. Dann wäre das, wo ich sag mal, nicht so viel studieren muss. Es geht nicht darum, welchen Anlass, was machen wir zu essen dazu, sondern einfach, lass uns einfach ein schönes Glas Schaumwein auf der Terrasse genießen. Dann wäre das im Sommer jetzt meine Empfehlung.
Genau.
Und auch preislich, wir sind im Raum von 20 Franken, ist das ein idealer Einstieg, muss man ganz klar sagen. Und oft hat man ja meistens nur schöne Truweinen im Keller und da denkt man immer, wann soll ich den mal öffnen, wann kann ich den öffnen? Und man steht sich oft selber im Weg und das ist für mich jetzt ein Schaumwein, wo ich sage, braucht man nicht lange studieren, öffnen, einschenken und genießen.
Also eben Prosecco kommt nur aus dieser Region. Was gibt es denn dort so für Unterschiede? Es gibt ja auch, ich spreche es nicht gerne, aber es gibt ja auch Prosecco in den Dosenbüchsen, so die Deziliter oder 2 Deziliter mit so Farbig drauf. Und das verhunzt sie ja total, wenn man das jetzt trinkt.
Mit der so Farbig drauf, das klingt herrlich.
Also grundsätzlich hat...
Ja, ist doch so.
Grundsätzlich sollte das heutzutage nicht mehr möglich sein, weil in den 90er Jahren hat man das Ganze beendet. Dass man eben Prosecco, wo früher die Traube so hieß, konnte man in die ganze Welt verkaufen und jeder konnte eigentlich Prosecco machen, solange er die Trauben hatte.
Hat es wie verhunzt.
Ja, genau. War natürlich das Marketing gut, jeder kannte Prosecco, was vielleicht heute auch unterstützend ist. Aber man hat sich das in den 90er Jahren schützen lassen, hat die ehemalige Prosecco-Rebsorte Clara genannt. Das heißt, jetzt ist es Clara zu 100%. Und Prosecco ist geschützt in der Region und darf eben nur dort unter bestimmten Voraussetzungen angebaut werden. Das heißt, man kriegt nur Prosecco aus der Region.
Aber ein Winzer dürfte jetzt gleich sich entscheiden, wie früher ein Millionärserbin aus den Vereinigten Staaten. Er will jetzt in Prosecco in eine Büchse abfüllen. Das dürfte er, oder?
Er darf es nicht Prosecco nennen.
Okay.
Er darf es nicht Prosecco nennen. Das ist, weil, und da muss man noch von der Herstellung, ich will es noch nicht zu tief in die Materie reingehen.
Ja. Nein, ist gut.
Es gibt Voraussetzungen. Zum Beispiel, bei Prosecco braucht es eine zweite Gärung im Tank. Mhm. Das ist vorgeschrieben. Und deswegen heißt es Prosecco Spumante.
Mhm. Ja. Okay. Ja.
Und diese Prosecco Spumante, das sind geschützte Namen. Das darf nicht jeder einfach so machen. Es gibt noch Prosecco Frizzante, vielleicht schon mal gehört. Das ist Schaumweine, die mit Kohlensäure versetzt worden sind. Also man hat einen Grundwein, zu dem dann Kohlensäure hinzugeben wird. Aber ein Prosecco Spumante ist immer ein aufwendig hergestellter Schaumwein.
Okay.
Und das ist geschützt.
Genau. Aber da könnte man auch sagen, es gibt eigentlich keine Fussel unter den Proseccos.
Das ist richtig. Was natürlich die Unterschiede macht, ist das Traubengut. Mhm. Es gibt natürlich maschinell geerntete Trauben oder eben auch Trauben von der Handlese. Mhm. Dann kommt natürlich auch noch die Lagerung ins Spiel. Wie lange werden die Weine gelagert? Im Normalfall kann ein Prosecco zwischen nach 3 bis 4 Monaten schon in der Flasche bereitstehen. Okay. Relativ schnell.
Es lohnt sehr sich.
Schnell, ja. Sehr schnell.
Lohnt sich auch da auf Qualität.
Ganz genau. Und das sieht man auch oft am Preis. Mhm. Genau. Mhm. Also da auch lieber etwas Hochwertige kaufen, dann hat man das bessere Produkt.
Gut.
Genau.
Da würden wir ein Stegli aufgehen, oder?
Ja, genau. Gehen. Sehr, sehr gerne. Ich
schenke es mal ein. Mit den Gläsern, genau. Was kann man denn grundsätzlich, eben wenn wir jetzt wechseln vom... hat nicht mehr viel drin da, sowieso. Wenn man grundsätzlich, wenn man wechselt vom Prosecco zum Cava, was ist der Hauptunterschied, wenn man von Cava redet?
Also bei allen ist es eigentlich immer die Herstellung. Um das vielleicht mal...
Ist viel, hat vielen ja gut, man sieht es jetzt nicht so wegen der Flasche, aber ich denke, er hat eine intensivere Farbe oder so im Glas.
Genau, ich werde es auch gleich merken im Geschmack. Also grundsätzlich, um das vielleicht noch vorwegzunehmen, es gibt eigentlich drei klassische Schaumweinmethoden zur Herstellung. Wenn ich das mal mit Low, Middle und High oder Economy, Business und First Class vergleichen würde. Wir haben sogenannte Perlweine. Das sind meistens hergestellte Weißweine, bei denen einfach Kohlensäure hinzugefügt wird in einem Drucktank. Das sind Perlweine. Das merkt man auch relativ schnell. Wenn man die öffnet, ist die Perlage, die Kohlensäure, auch relativ schnell weg. Das sind meistens einfache Weine. Dann gibt es die Schaumweine, die im Stahltank hergestellt wird, sogenanntes Transversierverfahren. Und das ist bei den meisten Prosecco der Fall. Das heißt, es wird ein Grundwein gemacht und der Grundwein kommt in einen Tank. Und in diesem Tank wird etwas Zucker und Hefe dazugegeben. Und unter Druck gärt dieser Wein fertig und so kommt eigentlich die Kohlensäure in diese Schaumweine. Das ist bei den meisten Proseccos. Also die Low-Variante mit einfach Kohlensäure hinzufügen, die haben wir heute nicht in der Degustation. Wir fangen schon bei der zweiten Niveau 2 an.
Das ist kompliziert.
Transversierfahren. Ja, genau.
Und, aber ich Entschuldigung.
Und die dritte Variante würde ich nachher bei Champagner erklären. Das ist dann die Flaschengärung. Da kommen wir nachher drauf. Genau.
Bei den meisten ist ja so in den Köpfen drin, eben Prosecco Italien, Cava Spanien.
Ja, das ist auch so. Dass, wie gesagt, das sind Namen, die geschützt sind. Prosecco hat auch nichts mit dem Stilistik des Weines zu tun. Also Secco heißt nicht einfach trocken. Es ist einfach früher die Rebsorte gewesen, die so hieß und kommt jetzt eben namensgeschützt aus Venetien. Cava hingegen ist eine Region in Spanien, Katalonien, ne? Angeblich abgeleitet von Le Cave in Französisch, Cava,
die Keller.
Genau.
Die Keller.
Und jetzt die Kellerei. Weil früher hat man entweder Bodega oder Cava gesagt. Die Bodegas waren wohl Kellereien, die über Erde gewesen sind, leicht abgedeckt. Und Cavas waren immer die unterirdischen. Und da der Schaumwein eben unterirdisch bei gleichbleibender Temperatur reift, hat man das Cava genannt. Weil ganz früher wollte man es auch Champagner nennen. Das wirst du vielleicht wissen, Gaston. Es ist mittlerweile geschützter Name, ne?
Ja, die Wattländer haben das, es gibt einen kleinen Ort im Watt, Champagne, und die wollten ihre Weisswein Champagne nennen. Und Champagne, die Vereinigung der Champagne-Produzenten in Frankreich, ist bis vor europäisches Gericht und hat jetzt das offiziell verboten. Man muss vielleicht wissen, in der Champagne 38'000 Hektar Fläche, das Dörfli Champagne in der Watt. Ich glaube 38, irgendwo haben wir es aufgeschrieben. Also David gegen Goliath und ja, Goliath hat halt damals gewonnen.
Was ich interessant finde, das war nicht nur in der Westschweiz so, das war selbst in Russland so. Ja, der ehemalige Krim-Sekt, der hieß auch früher Champagner Sowjetja oder so ähnlich, also ja, sowjetischer Champagner, das ist auch verboten worden. Und Cava hieß eben früher auch Champagner einfach auf Spanisch. Auch das ist verboten worden, deswegen hat man sich dann auf Cava.
Ja, man muss also auf seine Dinge achten, gell? Und sich wehren, wenn da fremde Fötzel sich da was abschneiden wollen von. Genau.
Gut, dann würden wir jetzt wechseln zum Cava. Man so schön erwähnt, das Stegeli drauf. Was dürfen wir probieren?
Ein ganz neues Produkt bei Mövenpick Wein. Rimar heißt das Weingut. Es ist ein Cava aus dem Jahr 2014. Aus der Rebsorte Chardonnay Reserva Especial.
Das klingt schon.
Das Besondere ist eigentlich, dass laut Lehrbuch drei Rebsorten für Cava vorgesehen sind. Hier aber noch eine zusätzliche, und das ist der Chardonnay. Und das ist recht selten, dass man Cava aus Chardonnay degustieren kann. Und hier noch aus dem Jahrgang 2014, biologisch hergestellt. Für mich eine Entdeckung im Mövenpick-Sortiment, weil es geht schon Richtung Champagner-Qualität. Aber ich lasse euch gerne mal probieren.
Jetzt muss ich mir helfen, der Geruch ist extrem dominant. Ich kenne den von allem, aber ich kann es überhaupt nicht einordnen.
Das ist die typische Hefearomatik, voilà, die bei der Flaschengärung hervorkommt.
Ich habe das schon mal in so einer Degustation gehabt, blind, und ich habe einfach die Hefe nicht hingebracht. Wenn du es nur schmeckst, da habe ich irgendwie ein Hefeproblem, gell? Aber sehr dominant, oder, Helena?
Genau. Also wenn wir über die Hefe sprechen, Entschuldigung, Helena, man redet meistens von Brioche, Brot, Banane, Toast. Das sind eigentlich die typischen Aromen, die bei gereiften Schaumwein mit dieser Hefearomatik auftauchen. Ich weiß nicht, seht ihr das genauso?
Findest du jetzt da Zopf? Brioche da drin?
Brioche. Echt? Also wenn du bei dem Boulanger frühmorgens um 4.30 Uhr vorbeigehst,
also das würde ich ihm nicht abkaufen.
Nein.
Das Croissant verkaufen hätte.
Also für mich ist es wahnsinnig fruchtig und intensiv. Mhm. Aber ein Brioche würde ich jetzt auch nicht schmecken oder ein Croissant.
Aber weißt
du
was?
Und die Hefe auch nicht.
Die Hefe schmeckt in der Nase, aber wenn du ihn abschluckst, Hammer.
Ja.
Das ist jetzt wirklich eine Überraschung.
Im Groben noch gesagt, wir waren vor uns bei Prosecco. Wenn wir sagen, ein Prosecco kann oft nach 3 bis 4 Monaten schon in der Flasche abgefüllt werden, sind wir hier bei Cava doch aktuell bei 50 Monaten.
4 Jahre,
Wahnsinn. Also 50 Monate
das
ist dieser.
Schön,
ne? Ja, genau. Und natürlich auch ein Kostenfaktor. Der Winzer bündelt sein Kapital und hat es nicht gleich zur Verfügung. Deswegen auch ein Preisunterschied. Wir waren bei ca. 20 Franken beim Prosecco und jetzt bei knapp 30 Franken beim Cava. Und das für den Jahrgangs Cava ist das immer noch, finde ich, ein moderater Preis für so einen vierschichtigen Schaumwein.
Aber du hast es vorhin gesagt, der geht schon eher in die Richtung Champagner.
Ganz genau.
Jetzt auch Geschmack her. Mhm. Für mich, wenn ich schmecke, das Fruchtige, was ich gesagt habe, das Intensive, das finde ich sehr schön in der Nase. Aber im Hals ist er mir zu fest.
Ist lustig, wir sind genau einfach. Ist komisch. Ich habe mit der Nase Mühe, aber ich finde ihn beim Abschlucken grossartig. Und du hast es genau umgekehrt. Gell?
Du bist eben Champagner trinken und ich Prosecco trinken.
Schmeckst denn du die Hefe? Du musst sicher auch Brot daheim oder
ja,
so.
Ja, Pizzateig. Nein, schmeckt das nicht. Ja.
Also für mich ein ganz klarer Essensbegleiter. Das muss man sagen. Es ist für einen Apero, für ein Aperitif eher zu komplex. Zu intensiv.
Ja.
Und da würde ich doch eher den Prosecco bevorzugen, weil es eher fruchtigen, leichteren, weicheren Einstieg gibt. Der Cava jetzt als Jahrgangsschaumwein auch eher als Essensbegleiter.
Was ist da dazu?
Also ganz klassisch. Ja, Meeresfrüchte wären eigentlich ideal. Auch Fisch.
Ideal, ja,
genau. Genau, Salat. Also wirklich eher etwas Erfrischendes für die Terrasse.
Ja, aber der muss schon auch sehr kühl sein, oder?
Sehr kühl, genau. Das wäre das Beste.
Ist es das ein Jahr? Oh, Entschuldigung.
Warte schnell, wie kühl? Ja,
also klassisch trinkt man die Schaumweine zwischen 6 und 9 Grad. Das wäre eigentlich, das wäre eigentlich die ideale Trinktemperatur. Ja. Und ganz immer, wenn einem das persönlich zu kalt ist, dann einfach 1-2 Minuten warten. Die Temperatur kommt von alleine im Glas. Aber das wäre eigentlich die Empfehlung.
Genau. Da finde ich einen Schau auf der Etikette, da habe ich da drauf Laboration Artesanal 1987, Gran Reserva und ein Jahr 2014.
Ja.
Ist aber selten auf so einem Schaumwein, dass man ein Jahr drauf tut, oder?
Genau. Das soll eigentlich dem Konsumenten die Wertigkeit dieses Schaumweins vermitteln. Das heißt, das Traubengut kommt nur aus diesem einem Jahr. Und das ist Jahrgang 2014, eben nur aus Chardonnay. Und das macht es so hochwertig. Und ja, ich finde, man sieht es auch im Vergleich zum Prosecco, es ist ein viel intensiver, ein viel, immer auch im Gaumen breiter aufgestellter Wein.
Ja. Aber da kann ich drauf gehen, wenn ein Jahrgang drauf steht, dann habe ich etwas Gutes gefühlt.
Ja, besser als ohne Jahrgang, definitiv. Also der Jahrgang ist immer ein Qualitätsmerkmal, ganz klar.
Ich finde ihn zum Trinken hervorragend, beim Schmecken bin ich mir noch nicht ganz, ganz sicher, aber man kann sich ja daran gewöhnen, gell?
Ja, was ich einfach noch sagen möchte, Cava ist die Region Katalonien, dort Penedès, und die Vorgabe ist eigentlich mindestens 9 Monate im Keller zu liegen, und hier sind wir eben bei 50 Monaten. Das ist aber der Anspruch des eigenen Hauses. Was haltet ihr davon, wenn wir zum König der Schaumweine gehen? Oder vielleicht auch Königin? Ich möchte
König
da nicht.
Das ist le Champagner quand même. Sagen wir mal König. Ne?
Ja, König. Schenk die Gaston, du darfst wieder mal.
Darf ich? Ja,
ja. Bevor wir dazu kommen, was wir trinken, Champagner ist ja schon grundsätzlich ein bisschen eine Prestigefrage, nicht? Mit all diesen Namen, die es gibt.
Also, ich muss auch da sagen, das Marketing ist sensationell. Es hat natürlich seinen Wert, und das komme ich gleich auf die Herstellung drauf zu sprechen, aber Champagner ist ein unglaubliches Marketinginstrument.
Warum?
Weil es so rar ist. Und zwar, man hat eines der kleinsten Weinbauregionen, aber die ganze Welt fragt danach. Das muss man sich einfach bewusst sein. Man hat nicht viele Hektaren, wo man diese Rebsorten anbauen kann, aber es ist in aller Munde und jeder will es haben. Und das ist da eigentlich die Grundsache, warum Champagner so gefragt ist.
Wir dürfen etwas degustieren, was wir schon mal degustiert haben, nämlich in unserer Festtagsausgabe.
Ja.
Ich habe den dort sehr gelobt und bin jetzt gespannt, ob ich ihn ein halbes Jahr später immer noch so lobe.
Jetzt haben wir Paul Roger im Glas, Champagner Brut Reserve. Ein wirklich herausragendes Produkt aus der Champagne in Épernay mit drei Rebsorten, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Das Ganze zu je einem Drittel. Und das ist schon ein Hochgenuss. Ich hoffe, ihr seht das genauso.
Jetzt musst du noch sagen, Victor, Paul Roger ist ja nicht ein geläufiger Name bei allen.
Paul Roger ist ein familienbetriebenes Champagnerhaus, also verhältnismäßig kleines Champagnerhaus, wenn man sich die großen Namen anschaut. Aber klein heißt nicht deswegen schlechtere Qualität, im Gegenteil, herausragende Qualität. Wenn ich das noch sagen darf, im Keller ist alles noch Handarbeit. Und das widerspiegelt sich in der Qualität und auch im Preis. Mhm. Wir kommen gleich noch auf die Herstellung zu. Ich weiß nicht, ob ihr den Rumeur wisst. Habt ihr schon mal gehört, den Rumeur?
Ja. Ne? Der Flaschenkehrer.
Ja, genau. Ich muss dir vorstellen, zigtausende von Flaschen werden am Tag per Hand gedreht. Mhm. Eine richtig harte Arbeit. Und das wird alles bei Paul Roger noch manuell gemacht.
Mhm. Und er wird ja, glaube ich, auch grausam geschätzt auf dieser Seite vom Kanal, gell? Da haben wir, glaube ich, schon in dieser Sendung, die du erwähnt hast, gerade Elena, vom, was ist es? Festtagsweine. Also ist der offizielle Wein vom...
Der Hauschampagner, der englischen Königin.
Von der englischen Königin.
Die wissen aber noch, was gut ist.
Ja, absolut. Ja. Und haben auch Patzeli. Ich glaube nicht, dass sie den genau topfgleich trinken wie wir da. Die trinken wahrscheinlich eine grosse Jahrgangschampagner, gell? 1900.
Nein. Auch diesen, ihr habt es ja schon gesagt, bei Kate und William ist das der Hochzeitschampagner gewesen.
Ah, richtig.
Und
also der, genau dieser.
Hey. Ich glaube sogar ein Magnum-Format. Und ihr seht das immer auf der Flasche, hat es sogar noch das Siegel des englischen Königshaus. Also es ist auch wirklich mit jeder Flasche Paul Roger nachgewiesen, dass man bei Her Majesty empfohlen wird.
Hoppala.
Sag noch schnell, wir haben ja auch schon gelernt, dass Magnum-Flaschen besser sind als die normalen Flaschen, ja, für Jungs und Schlusszeichen. Ist das beim Champagner auch so?
Das ist ganz genau so. Wir haben früher an Blinddegustation uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben normale Flaschen Champagner und Magnum Flaschen Champagner jeweils in zwei Gläsern blind serviert. Und die meisten Gäste waren sich immer einig, dass es zwei verschiedene Champagner sind, obwohl es der gleiche gewesen ist.
Mhm. Genau. Aber Paul Roger ist wirklich ein Geheimtipp, kann man sagen, unter den Champagner. Es gibt aber eine ganz schöne Geschichte hinter dem Paul Roger von früher. Der gab schon mit 18 hat
Genau, er hat das Champagnerhaus gegründet. Ursprünglich ist eigentlich der Anfang gewesen.
Nur ein bisschen gehen.
Ja, genau. Es hat noch genügend, bitte. Das Champagnerhaus hat ursprünglich, ich sag mal, Flaschen verwaltet. Also andere Champagnerhäuser konnten, ich sag mal, wie eine Garage. Ne, man konnte dort seine Champagnerflaschen einlagern lassen und hat diesen Platz gehabt, um seine Champagner zu erreichen.
Er hat es einfach begründet mit 18, das
genau.
Habe ich nicht mehr gewusst.
Genau, und das war genau so sein Einstiegsgeschäft. Okay. Und irgendwann hat er dann gedacht, okay, ich muss ja nicht nur lagern, ich kann ja vielleicht auch produzieren. Und dann ist eigentlich die Champagnerproduktion entstanden. Und wie immer muss man sagen, England war oft der erste Markt bei allen neuen Kreationen. Und ja, da war Champagner bei den Engländern in aller Munde. Und das hat natürlich auch dem Haus Paul Roger geholfen, dann über Winston Churchill.
Churchill natürlich.
Ganz nicht, nach oben zu kommen.
Hat natürlich das sehr, sehr gern getrunken. Genau. Und Coco Chanel.
Ah oh, ja.
Es gibt einen, die kennt ihr, ne?
Chanel. Ja, klar.
Ja. Frage nur. Sie hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Gelegenheiten, zu denen sie Champagner trinkt. Wenn sie verliebt ist.
Also immer.
Und wenn sie nicht verliebt ist. Und wenn ich schon meine Recherche eine Geschichte darf bringen, der Napoleon. L'Empereur, Kaiser Frankreichs, meinte mal, nach einem Sieg verdienst du den Champagner und nach einer Niederlage, da brauchst du ihn.
genau.
Das ist eigentlich noch sehr,
einfach immer.
Noch sehr schön, eigentlich auch immer. Ja, wobei bei ihm, gegen Schluss zu, hätte er doch eine Flasche, zwei, drei, vier mehr gebraucht. Das zu seinen besten Zeiten. Ja.
Also für mich gehört Champagner zu den schönsten Getränken. Es ist immer etwas Festliches, es hat immer etwas Belebendes, nicht nur durch die Perlage, es ist etwas Hochangenehmes, jetzt auch im Vergleich zu dem Prosecco und Cava, wirkt es für mich als der am besten ausbalancierte Schaumwein. Es ist elegant, es ist frisch, aber nicht zu dominant, nicht zu übertrieben trocken, wie beispielsweise jetzt der Cava. Ich finde es in der Gesamtheit der vollständigere Schaumwein.
Aber dann ist es gar nicht so schwierig eigentlich, wenn man jetzt nach all deinen Erzählungen, dann fängt man an beim Prosecco, geht zum Cava und kommt zum Champagner. Wirklich so Stegeli drauf und der Champagner ist und bleibt halt so ein bisschen Business Class.
Das First Class, muss ich leider sagen.
Entschuldigung.
First Class, es tut mir leid.
Das heißt hier leider.
Ja. Ja. Es ist das Nobus Ultra. Es tut mir leid. Und das Grund ist die Herstellung. Ich muss ganz kurz den Boden, es wird kurz theoretisch, nur ich mache es wirklich ganz kurz. Wir haben gesagt, Prosecco mit der Rebsorte Clara im Tankverfahren oder Transversierverfahren. Das heißt, der Grundwein geht in einen Tank mit etwas Zucker und Hefe und gärt dort im Tank. Mit Druck mindestens 2,5 bar. Bei Cava haben wir gesagt, Champagner-Methode in der Herstellung, wie Champagner auch, hat mindestens 3,5 bar Druck. Das Ganze aber als Flaschengärung. Das heißt, man macht einen Grundwein, füllt ihn in eine Flasche ab, gibt in diese Flasche noch einmal Zucker und Hefe, verschließt diese Flasche und das Ganze gärt in der Flasche. Und so kommt eigentlich die Kohlensäure, die Perlage. Das Ganze beim Cava waren 50 Monate mindestens, bei Paul Roger. Und wir reden hier von der, wenn ich sage, das meine ich nicht abschätzig, Basisversion, den Paul Roger Reserve, weil Basisversion, es gibt es noch als Jahrgangschampagner und als Rosé und als reinen Chardonnay, in der Basisversion auch mit 48 Monate im Keller gereift. Und diese 48 Monate geben einfach diesem Schaumwein in Verbindung mit der Hefe ein ganz eigenes Aroma. Und ihr habt vor uns gesagt, der Cava ist dir in der Nase angenehm, Elena, und dir, Gaston, eher unsympathisch und im Abgang bei dir eher sympathisch und bei dir unsympathisch. Mhm. Aber der ausgewogenere ist der Paul Roger, merken wir schon, oder?
Das
ist
absolut,
von
ja,
Anfang
das
bis Ende.
Ja.
Du hast vorhin gefragt, der Brioche und sonnige Gerüche. Ja. Mhm. Da beim Paul Roger könnte ich jetzt fast ein bisschen Bäckerei,
ist es,
oder?
Ist es Brioche?
Eine Bäckerei, ja, ob es jetzt gerade ein Zopf ist, weiß ich nicht, aber es hat eher ein bisschen das Brotige als beim Cava, wo ich gefunden habe, schon sehr heftig. Mhm. Und da ist der, ja, so du hast gesagt, viel, viel ausgewogener.
Aber dann ist schon Champagner trinken nicht nur Prestige-Sache, wenn man dir jetzt zuhört. Dann ist es wirklich einfach besser von der Herstellung her, von allem. Dann ist man schon eben in dieser Upper Class, eben gehen wir in die First Class, nicht nur in der Business.
Genau. Wenn ich es kurz mit dem Preis noch leicht in die Richtung bringen darf, wir sind beim Prosecco um die 20, beim Cava um die 30 und jetzt bei Paul Roger schon Ende 40 Franken pro Flasche.
Jetzt ja, muss man da schon etwas feiern für das.
Genau, jetzt muss man sich vorstellen, man hat im ganz Champagner nur drei Rebsorten, die erlaubt sind. Aus diesen drei Rebsorten mache ich einen Grundwein. Dieser Grundwein wird nochmal abgefüllt in die Flasche. Wie gesagt, es kommt nochmal Hefe und Zucker hinzu. Mindestens für diesen 48 Monate. In der Champagner sind vorgeschrieben mindestens 15 Monate. Das heißt, Paul Roger geht schon weit über das normale Maß hinaus. Für Jahrgangschampagner teilweise 8 Jahre bei Paul Roger. Also nach 48 Monaten ist Paul Roger fertig. Jetzt wird diese Flasche, die ja eigentlich noch voller Zucker und Hefe ist, es gibt sogenannte Ablagerung, die muss ja noch veredelt werden. Man kann sie ja nicht, die Flasche mit der Hefe, dem Konsumenten anbieten. Das heißt, die Flaschen werden von der Hefe befreit. Wie macht man das? Man dreht die Flaschen in einem Rüttelpult und stellt sie langsam auf den Kopf. Das heißt, die Flasche steht vorher normal, wird immer in einen Winkel weiter versetzt, bis die Flasche fast senkrecht steht. Das geht über mehrere Wochen und das macht eben der Rumeur. Mhm. Und diese professionellen, das sind hochspezialisierte Leute, die das wirklich sehr sensibel machen. Es gibt teilweise Weingüter, die machen das.
Der Zittere, wenn du den Job
hast. Was machst du für Beruf?
Ja, ich drehe eine Flasche. Entschuldigung,
Mann. Nein, sorry. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man das maschinell macht, ist das oft so schnell, dass man da die Autolyse der Hefe, diese Abbaustoffe, zerstört, diesen Prozess. Das heißt, es ist hochgradig empfindlich, deswegen das alles sensibel mit der Hand gedreht und da braucht es jahrelange Erfahrung. Also das braucht wie eine eigene Ausbildung, um diesen Job zu machen. Dann ist dieser Prozess beendet. Die Hefe ist eigentlich vom Boden in den Flaschenhals gerutscht, weil die Flasche fast senkrecht steht. Jetzt wird der Flaschenhals tief gefroren. Das passiert oft mit Eiswasser, was mit Salz versetzt ist. So gefriert eigentlich der Zapfen in der Champagnerflasche, der aus Hefe besteht. Und man öffnet die Champagnerflasche und dann schießt dieser Hefefropfen oder Zapfen nach draußen. Bei diesem Aufgehen geht immer noch ein kleiner Schluck Champagner verloren und man füllt diesen wieder auf mit der sogenannten Versanddosage. Das heißt, immer noch etwas Grundwein, Grundwein und etwas Zucker. Ganz genau abgemessen, wird dann dieser Champagner befüllt und dann schlussendlich verkorkt. Jetzt ist es ganz wichtig, diese Versanddosage entscheidet eigentlich den Geschmack des Champagners, ob er trocken, halbtrocken oder ganz Brütnatur ist. Das ist eigentlich da die große Kunst. Also eigentlich im letzten Arbeitsschritt wird eigentlich der Champagner veredelt, um dann das zu sein, was er später ist. Und selbst Paul Roger, nachdem dieser Wein eigentlich fertig ist, ruht dieser Champagner noch vor dem Versand auch an Mövenpick. Wir dürfen das exklusiv führen. Der Champagner muss sich nach diesen Strapazen erst einmal erholen. Also er wird geschont. Nach diesem ganzen Prozess liegt er noch ein paar Wochen und erst dann begibt er sich auf die Reise in die Schweiz und kommt zu uns in Geschäfte. Also wirklich eine hochkomplexe Angelegenheit, dass auch dann diesen Preis bestimmt und dann eben auch würdig ist, am englischen Königshaus serviert zu sein.
Also, oder uns.
Oder euch. Entschuldigung.
Ja auch wer, ne?
Es ist ein royaler Abend mit euch. Royal.
Aber das ist ja wirklich wie ein Lebewesen fast. Oder? Wie ein kleines Kind, wo man da wirklich.
Ja, man hätte dich gesehen mit dieser Geste, wie du wie ein Baby, wie du gegeben hast, wie man ihn eben muss hegen und pflegen. Also aber es imponiert einem schon, wenn man das so hört. Das
ist unglaublich, gell?
Man weiß, dass jede Flasche so geschüttelt wird.
Das ist unglaublich.
Aber es lohnt sich auch wirklich zum Ausprobieren. Ich habe noch ganz eine kurze Frage noch zum Schluss. Jetzt müssen wir aber zuerst noch sagen, wir dürfen heute eine Verlosung auch noch machen. Wir dürfen ausprobieren, Prosecco, Cava und Paul Roger als Champagner. Wie immer darf man ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Man verlosen 2 Flaschen Prosecco, 2 Flaschen Cava, 2 Flaschen Champagner. Ja, das ist wahnsinnig. Man kann gerade eine Party veranstalten.
Ich wollte gerade fragen, wo kann ich mich anmelden?
Also, man muss meine Schuhgröße wissen. Okay. Dann hat man gute Chancen zum Mitmachen. Nein, es ist ein Witz, selbstverständlich.
Nein, sicher.
Selbstverständlich darf man ein Mail schreiben, wie gesagt, auf einfach@mövenpick-wein.ch und wir verlosen die Kiste quasi, die gefüllte Kiste mit eben schönen Stegeln drauf, hast du so schön formuliert vorher, Prosecco, Cava und Champagner. Noch ganz kurz zum Schluss, Victor. Auf der Flasche steht damit extra Brü, extra dry, demi-sec. Ich habe da immer ein Genusch. Ich habe keinen Plan, was für was ist. Kannst du da noch ganz schnell eine Einkaufshilfe geben?
Das ist leider verwirrend für fast alle Kunden.
Ah, gut, das bin ich beruhigt.
Also grundsätzlich sollte es immer den Zuckergehalt pro Liter angeben. Und ich muss es leider theoretisch machen, es tut mir leid. Also ein Brüt Natur ist extra trocken und hat 0-2 Gramm pro Liter Zucker. Recht wenig. Die nächsthöhere Stufe ist Extra Büt. Das ist sehr trocken. Das sind 6 Gramm pro Liter. Den wir jetzt im Glas hatten, der Paul Roger, der ist Brüt. Das ist trocken bis sehr trocken. Das sind 15 Gramm Zucker pro Liter. Und wenn wir Extra Sec haben, was ja eigentlich übersetzt extra trocken bedeutet würde, ist das aber halbtrocken. Und das sind 12-20 Gramm Zucker pro Liter.
Sehr verwirrend, oder?
Jetzt hat man
viel. 20 Gramm Zucker.
Demi Sec sind 35-50 Gramm. Ja, und Du oder Sweet oder Dolce ist dann schon lieblich mit über 50 Gramm. Die meisten Champagner sind Brüt, das heißt 15 Gramm Zucker auf einen Liter. Genau.
Also
das.
Mit Brüt fahre ich gut.
Mit Brüt sehr gut, genau.
Okay.
Und ja, ich sage mal auch, Brüt Natur ist schon sehr trocken. Vielleicht ist, meine ich, nicht abschätzig für Diabetiker geeignet. Das gibt es wirklich, weil die haben fast keinen Zuckerzusatz. Genau.
Wow.
Ist ja feiner.
Um das vielleicht zum Abschluss noch einzuordnen, die drei. Für mich ist der Prosecco Baccio d'Oro der ideale Terrassen-Aperitif-Schaumwein zum Einstieg für einen unkomplizierten Abend. Die Entdeckung, auch von der Preis-Leistung, wer komplexe Weine mag, Schaumweine und etwas Neues entdecken möchte, ist Rima, der Cava aus dem Jahr 2014 aus Katalonien, Spanien. Und für mich der hochwertigste und ja, der König in dieser Runde, wenn wir einen Wettbewerb machen würden, für mich der ausgewogenste und der eleganteste ist Paul Roger. Ganz auch persönlich, privat, eines meiner Lieblingschampagner, muss man schon sagen.
Gosto, fangst fast auf zu singen, hast du gesehen?
Ja, genau. Ja, ich bin doch ein bisschen am gestikulieren, aber das ist, ich tue mich dir vollumfänglich
anstecken. Dankeschön.
Ja, du bist der Chef.
Ja, wir können auch gerne noch ein Glas einschenken.
Also. Dankeschön für die Einführung in die Schaumwein oder für die vielen Erklärungen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gelernt heute.
Gell? Und ein bisschen mehr getrunken als auch schon, aber es war uncool. Gewesen. Mega fein. Wunderbar.
Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei euch sein darf. Immer wieder gerne.
Sehr, sehr gerne. Besten Dank, Victor. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir Ihnen eben etwas haben können mit auf den Weg geben. Jetzt, wo der Sommer so in seiner vollen Blüte ist, eben ein bisschen Unterschied zwischen Prosecco, Cava und Champagner und richtigem Champagner eben. Besten Dank und wir wünschen weiterhin einen schönen Sommer. Mm. Und wie gesagt, mitmachen an der Verlosung lohnt sich. Einfach ein Mail schicken auf weinfach@mövenpick-wein.ch. Prost und auf das nächste Mal. Schönen Sommer.
Santé.
Santé à la vie, à bientôt.
Weinfach, der Podcast von Mövenpick Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick-wein.ch.